ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Über den Ukraine-Krieg und angrenzende Themen sprechen wir in diesem Podcast wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. In erster Linie geht es um militärische Fragen, aber auch militärpolitische und politische spielen eine Rolle. Herr Bühler ist heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Worum soll es heute gehen? Am Anfang wieder ein kleiner Überblick zur militärischen Lage. Dann wollen wir uns doch mal ein bisschen näher mit dem Artikel von Moritz Schularik und Neil Ferguson in der FAZ beschäftigen. Wir hatten ihn beim letzten Mal schon angerissen, aber da steckt so viel drin, dass wir uns gesagt haben, darüber reden wir mal etwas ausführlicher. Ganz kurz gesagt, Schularik und Ferguson geht es mit dem Ausbau der Bundeswehr und dem Aufbau von militärischen Produktionskapazitäten in Deutschland. Alles viel zu langsam und zu Teilen nicht wirklich in die richtige Richtung. Dazu also nach der aktuellen Lage mehr. Und dann hoffen wir, dass wir heute im letzten Teil ein bisschen mehr Zeit haben, Fragen von Hörerinnen und Hörern zu beantworten. Wir zeichnen diese Folge auf am Freitag, 14. November 2025. Zu hören das Ganze wie immer auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Kleiner Hinweis auch heute mit, ja, wieder Bitte um Nachsicht, da ich nicht im Sender bin, sondern von zu Hause aus arbeite, müssen die Audiodaten bei der sogenannten Post-Production zwischendurch und am Ende mehrere Male zwischen Sender und meinem Server hier zu Hause hin und her geschaufelt werden. Und beim letzten Mal habe ich dann leider feststellen müssen, dass es trotz Glasfaseranschluss immer eine ganze Weile dauert. Deswegen kann ich nicht versprechen, dass wir diese und auch die nächsten Folgen am frühen Abend veröffentlichen. Kann ein bisschen später werden, aber wir tun unser Bestes. Und weil wir gerade bei kleinen technischen Schwierigkeiten sind, wir bekommen immer mal wieder Mails, dass der Podcast an verschiedenen Stellen abbricht. Nicht jede Folge, aber manche Folgen. Und dass es dann schwer bis unmöglich ist, ihn dann bis zu Ende zu hören. Das passiert im Grunde nur, wenn Sie den Podcast direkt auf unserer Website abrufen. Die hat mit einigen Audios offenbar immer mal wieder Probleme. Unsere Techniker sind dem Problem auf jeden Fall auf der Spur. Falls es wieder auftritt, hören Sie bitte den Podcast über die ARD Audiothek oder eine andere Plattform, Spotify zum Beispiel, Apple Podcasts oder was auch immer. Da gibt's uns auch und dort treten diese Probleme in der Regel nicht auf. So, genug der Vorrede. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, heute mal kurz umrissen. Ich gebe ja mal eher den Stichwortgeber. Beginnen wir meist mit einem kurzen Überblick.
Ja, ich glaube, wir müssen mal auf die politische Lage schauen und auf die strategische Lage und da zwei Punkte mindestens ansprechen, ganz kurz. Und das ist natürlich der Korruptionsskandal, der die Ukraine wieder erschüttert, der in den ukrainischen Medien breiten Raum einnimmt. Offenbar sind in diesem Korruptionsskandal auch Mitarbeiter der Regierung betroffen. Es gab zwei Rücktritte von Ministern und gegen andere Regierungsmitarbeiter wird ermittelt. Das ist natürlich in der jetzigen Lage der Ukraine, was den Kriegsverlauf angeht, eine besondere Herausforderung jetzt. Und deshalb denke ich, dass die ukrainische Regierung jetzt alles daran tut, das sehr schnell aufzuklären. Das Positive bei der Angelegenheit ist, bei allen negativen Effekten, ist, dass offensichtlich die Antikorruptionsbehörden gut arbeiten, sonst hätte das gar nicht aufgedeckt werden können, das muss man dazu sagen. Aber es hat natürlich Potenzial, jetzt auch ausgeschlachtet zu werden durch die russische Propaganda und auch durch einige, die bei uns im Westen auf Seiten Russlands stehen. Das muss man berücksichtigen. Die zweite eher politische Entwicklung ist, Lavrov und auch der Sprecher von Putin, Peskov, haben mit bemerkenswerter Offenheit nochmal gesagt, also dass sie überhaupt keinen Anlass sehen, von ihren Maximalforderungen abzuweichen. Maximalforderungen, die sie wieder, wie am Anfang schon, mit Demilitarisierung, mit Denazifizierung, das sind die Codeworte für die Reduzierung der ukrainischen Armee und die Einsetzung eines russlandfreundlichen Regimes in Ukraine. Also es ist von dort aus kein Wille zu erkennen, auf das Angebot und die Forderung einzugehen, einen Waffenstillstand zu verhandeln. Die militärische Lage ist weitgehend unverändert, muss man sagen, weitgehend, heißt aber nicht, dass die bisherigen Brennpunkte in irgendeiner Art und Weise sich nun positiv entwickeln, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Lage verschlechtert sich, gerade um Pokrovsk. Und es ist den Russen auch gelungen, in der Südukraine Richtung Saporischschja auch weiter vorzustoßen. Auch in Konstantinivka wird die Lage immer brenzliger. Aber es gibt an den anderen Abschnitten kaum Bewegung, aber nach wie vor starke Kämpfe. Und die Luftoperationen auf beiden Seiten, die halten an, weitgehend unverändert. Aber da kommen wir gleich im Detail darauf zu sprechen, glaube ich.
Vielleicht zum Korruptionsfall noch eine kurze Bemerkung. Natürlich ist es auch völlig okay, wenn sich Leute jetzt bestätigt fühlen, dass es in der Ukraine teilweise auch bis in hohe Kreise Korruption gibt. Es ist positiv zu bewerten, dass sie bekämpft wird. Also das ist ein Punkt. Na, aber natürlich wissen wir aus Deutschland, aus unserer Sicht heraus und wahrscheinlich auch in der Ukraine weiß man es nicht, ob das nur jetzt eine Spitze des Eisberges ist, ob man sozusagen den Eisberg schon in der Mitte angebohrt hat. Da muss man halt, glaube ich, abwarten und auch, naja, ein bisschen Vertrauen haben auf die ukrainischen Antikorruptionsbehörden. Ne?
Ja, so will ich das auch sehen.
Okay, dann schauen wir mal auf die Lage an der Frontlinie am Boden. Hier zunächst die Situation im Gebiet Pokrovsk.
Ja, in Pokrovsk, was die Stadt angeht, ist die Lage nach wie vor sehr unübersichtlich. Nach wie vor sind russische Soldaten in der Stadt. Es ist sogar gelungen, im Schutze des schlechten Wetters dort Verstärkungen mit reinzubringen. Das schlechte Wetter, das eben nicht geeignet ist, dass man Drohnen zur Aufklärung, aber auch Drohnen zur Bekämpfung der Eindringlinge losschicken kann. Die Wirkung von Drohnen sind bei schlechtem Wetter äußerst eingeschränkt. Die Ukrainer versuchen, dass die Lücke, die sich nach wie vor auftut oben im Norden von Pokrovsk, dass die offen gehalten wird. Sie versuchen an beiden Schultern Gegenangriffe zu fahren, sodass den Russen es nicht gelingen kann, die Lücke zu schließen. Allerdings ist die Lage in Myrnograd, in der Stadt neben Pokrovsk, also östlich von Pokrovsk, nach wie vor äußerst brenzlig für die Soldaten, die dort eingesetzt sind, die Nachschubwege sind unter konstanter Bedrohung durch russische Artillerie, aber auch durch Drohnen, wenn das wetterbedingt möglich ist, sodass die Lage brenzlig ist und man muss davon ausgehen, dass die Ukraine irgendwann mal die Entscheidung trifft, die Soldaten dort rauszuziehen, bevor sie denn gefangen genommen oder gar getötet werden. Was auch jetzt zunehmend der Fall ist, ist wiederum, dass Kriegsgefangene der Ukrainer von Russen erschossen werden. Das ist wieder ein Bild gepostet worden von russischen Soldaten, in dem sie posieren neben erschossenen ukrainischen Soldaten, die sie gerade eben gefangen genommen haben. Also erneut die Kriegsverbrechen, die auch von der Führung der Russen geduldet, mindestens geduldet, im Einzelfall eben auch angeordnet werden. Dafür gibt es jetzt Beweise, nachdem sich gefangene Russen auch in diese Richtung geäußert haben und das auch in einem Fall zu einer Verurteilung eines russischen Gefangenen gekommen ist.
Okay, dann dies dazu, die Lage an den anderen Frontabschnitten.
Also im Norden ist die Lage weitgehend unverändert. Es gibt geringe Geländegewinne dort bei Wovchansk und westlich davon, aber keine entscheidenden. In Kupiansk ist die Lage nach wie vor unverändert, auch unübersichtlich innerhalb der Stadt, aber keine Bewegung gegenüber der Vorwoche. Schwieriger ist die Lage im Bereich Konstantinivka. Dort gelingt es den Russen, den Kessel oder Halbkessel immer enger zu machen für die Ukraine. Allerdings ist Konstantinivka so stark ausgebaut, dass das keine schnelle Wirkung haben wird, aus meiner Sicht. Schlecht sieht es auch aus im Bereich der Grenze zwischen den Regionen Dnipropetrovsk und Saporischschja. Hier ist es den Russen gelungen, in den letzten Tagen etwa 10 Kilometer nach Westen vorzustoßen, entlang der Grenze der beiden Regionen. Und sie bedrohen jetzt die Kleinstadt Hulyapolle. Die wird uns, glaube ich, in den nächsten Tagen noch mehr beschäftigen, obwohl sie eigentlich als Kleinstadt nicht die Bedeutung hat. Allerdings laufen dort auch Versorgungswege für die ukrainischen Soldaten, die da im Süden eingesetzt sind. Und von daher hat sie auch eine bestimmte Bedeutung.
Dann sind wir jetzt bei den Angriffen in der Tiefe, also sprich bei den gegenseitigen Luftangriffen auf Ziele teils weit hinter der Frontlinie. Fangen wir wieder mit den Russen an.
Ja, wir haben ja jetzt nun 7-8 Tage seit dem letzten Podcast. Und wir haben jetzt erstmals die Lage seit vielen Wochen, dass in einem Podcast über zwei groß angelegte massive Angriffe berichtet werden muss. Das ist vom Freitag auf Samstag letzter Woche mit 458 Drohnen und 45 Raketen und Marschflugkörpern und jetzt nochmal in der vergangenen Nacht, jetzt von Donnerstag auf Freitag, mit 430 Drohnen und 19 Raketen. Heute Nacht lag der Schwerpunkt offensichtlich in Kiew, aber auch in der östlichen Ukraine. Das heißt, dass gerade im Raum Kiew auch Raketen abgeschossen werden konnten, die normalerweise in anderen Gebieten eben nicht getroffen werden. Und das ist das Bemerkenswerte daran und das zeigt, wie stark Kiew eigentlich geschützt ist. So gelang es, 6 von 9 Iskander-Raketen abzuschießen. Das hatten wir in den letzten Wochen gar nicht, dass eine so hohe Abschussquote bei den Iskander-Raketen erzielt worden ist. Und offensichtlich sind auch 2 Kinjal von 3 abgeschossen worden. Also der Raum Kiew ist gut geschützt. Dennoch gab es 4 Tote bisher, die in den Medien auftauchen, in den ukrainischen Medien, und etwa 40 Verletzte. Schwerpunkte sind jetzt eindeutig die Energieinfrastruktur, also die Kraftwerke und auch die Umspannanlagen, die Stromverbindungen nach Westen, von denen die Ukraine auch aus dem europäischen Verbundnetz ihre Energie bezieht.
Jetzt, da Sie Zahlen genannt haben über Tote und Verletzte, fällt mir auf, dass ich am Anfang vergessen habe zu sagen, wann wir aufzeichnen. Es ist jetzt, wie gesagt, 14. November, das hatte ich gesagt, aber dass wir kurz nach 11 Uhr angefangen haben aufzuzeichnen, falls sich die Zahlen noch ändern, dann nicht wundern. Zu diesem Zeitpunkt ist der Stand halt so, wie es Herr Bühler gerade gesagt hat. Dann nun zu den ukrainischen Luftangriffen.
Ja, vielleicht nochmal einen Satz zu den russischen. Also zwischen diesen beiden massiven Angriffen am vergangenen Wochenende oder vor dem vergangenen Wochenende und heute Nacht gab es dann Nächte davor und danach, wo es nur kleinere Angriffe gab, 69 Drohnen bis 139 Drohnen, also nur Drohnen und keine Raketen. Insofern ist das Muster das gleiche, dass wir einmal in der Woche einen großen Angriff, massiven Angriff sehen und dazwischen eben kleinere, die in denen nur Drohnen eingesetzt werden. Zu den ukrainischen Angriffen. Schwerpunkt war einmal mehr die Ölindustrie, also Raffinerien, Öldepots und Verladeeinrichtungen. Die Raffinerie bei Saratow ist in dieser Woche 2-mal getroffen worden. Die Raffinerie in Wolgograd insgesamt zum 6. Mal getroffen worden. Die Raffinerie in Orsk und Nischnekamsk, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, oder halbwegs richtig. Es gab Angriffe auf mehrere Öldepots, auf der Krim, auf den Ölhafen Feodosia und heute Nacht auf den Ölhafen in Novorossiysk und einige andere Anlagen in Novorossiysk. In mehreren Fällen wieder Angriffe auf Energieanlagen wie Wärmekraftwerke, zum Beispiel in Oryol, in Donetsk und Voronezh. Ergänzend zu diesen Luftangriffen muss man sagen, dass es Hinweise gibt und in einem Fall auch eine Bestätigung, dass die Ukraine jetzt auch Neptun-Raketen und Flamingo-Marschflugkörper vermehrt einsetzt. Wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen. Und letzter Punkt, es gibt Zeichen über schon seit einigen Tagen und Wochen über vermehrte Partisanenaktivitäten in den besetzten Gebieten, insbesondere der Krim. Und auch in Russland selbst. Sie richten sich mit Schwerpunkt gegen Eisenbahnanlagen, Eisenbahnstrecken, um den Versorgungsverkehr zu blockieren oder mindestens zu behindern. Da müssen wir mal bei Gelegenheit näher drauf eingehen, denn das sind jetzt doch Aktivitäten, die mehr als das übliche Muster sind.
Okay, dann würde ich sagen, belassen wir es mal heute in Bezug auf die aktuelle Lage. Damit und kommen zu dem Artikel von Moritz Schularik und Neil Ferguson in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein Papier, das an dem Weg, den die Bundesrepublik beschreitet, auf dem Weg zur tatsächlichen Verteidigungsbereitschaft bzw. zur Kriegstüchtigkeit, um die Worte von Verteidigungsminister Pistorius zu nutzen, ein Papier also, das an dem gewählten Weg eigentlich kein gutes Haar lässt. Im Grunde legt es den Finger ziemlich derb in eine Wunde, die ich mal so beschreiben will. Die Politik verkündet ja immer und immer wieder, dass europäische Staaten, genau EU-Staaten, in wenigen Jahren damit rechnen müssten, von Russland angegriffen zu werden. Deswegen habe auch Deutschland eine große Verantwortung. Man muss, nochmal um Pistorius zu zitieren, kriegstüchtig werden. Und dafür stellt man viel, viel, viel Geld zur Verfügung. So, und nun beschreiben die beiden Autoren die Realität. Zumindest so, wie sie sie wahrnehmen. Und zwar wie folgt, das zitiere ich jetzt mal kurz wörtlich. Geld allein ist noch keine Verteidigung. Wir müssen feststellen, dass Deutschlands Aufrüstung bei weitem nicht schnell genug voranschreitet. Sie stottert vielmehr vor sich hin. Bei der derzeitigen Geschwindigkeit wird es viele Jahre dauern, ehe Deutschland und Europa Russlands Machthaber Putin effektiv abschrecken könnten. Deutschlands industrielle Mobilisierung für Europas Verteidigung lässt noch immer auf sich warten. Auf keinem anderen Feld wird Deutschland in den kommenden Jahren so viel Geld investieren wie auf dem Gebiet der Verteidigung. Und zugleich ist auf keinem Feld der Mangel an ökonomischem Denken so eklatant. Zitat Ende. Wir sehen, Ökonomie spielt eine zentrale Rolle in dem Papier. Sicher auch kein Wunder, immerhin ist ja Schularik Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Ferguson ist übrigens Historiker, wenn ich es recht weiß. Vielleicht, Herr Bühler, mal zu den Personen zunächst ganz kurz. Sind die Ihnen in den aktuellen Debatten irgendwie schon mal untergekommen?
Ja, natürlich. Also beide sind mir jedenfalls von Veröffentlichungen her bekannt. Also ich teile die Ungeduld, die aus diesen von Ihnen zitierten Sätzen jetzt spricht. Wir könnten da schon besser dastehen, wenn wir rechtzeitig die Zeichen erkannt hätten. Die Lage ist ja nicht neu. Für uns Militärs hat die Zeitenwende ja nicht erst 2022 begonnen, sondern bereits 2015 etwa. Und nicht nur für das Militär, auch für Teile der Politik, das möchte ich da schon auch dazu sagen, nachzulesen, alles im Weißbuch der Bundesregierung bereits im Jahr 2016, in der Konzeption der Bundeswehr und im Fähigkeitsprofil der Bundeswehr 2017, 2018, nachzulesen auch in vielen Wehrbeauftragten Berichten von Dr. Hans-Peter Bartels in diesen Jahren. Da hätte ich mir mehr Unterstützung für die Bundeswehr und auch für die Rüstungsindustrie gewünscht. Jetzt überrascht mich die Klage, dass es Jahre dauern wird, bis die Bundeswehr in einem Zustand ist, den wir uns wünschen, gar nicht.
Naja, ich glaube, der Punkt, den die beiden machen, ist ja eher gar nicht mal so, dass man früher die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat und jetzt hätte schon weiter sein können, sondern dass man an wesentlichen Punkten die Zeichen noch immer nicht erkennt bzw. erkennen mag. Ich nehme an, wir kommen im Laufe des Gesprächs genau darauf auch zu sprechen. Ich will eingangs aber noch mal fragen, als Sie das gelesen haben, Herr Bühler, so diesen Artikel, wie war da so Ihre Stimmungslage nach dieser doch recht harschen Kritik?
Na, da ist ja vieles Richtige dabei, aber die Kritik kommt eben zu spät. Ich darf mir das noch mal erlauben. Dazu ist sie mir in Teilen zu polemisch. Manchmal hält sie auch einem Faktencheck nicht stand. Manches ist einfach falsch. Wenn man das weggelassen hätte, dann wäre es ein gutes und sachliches Papier. Hätte vielleicht nicht in die Schlagzeilen von anderen Medien geschafft, so nach dem Motto, die Bundeswehr kauft die falschen Waffen. Das ist ja weit verbreitet worden in der letzten Woche.
Ja, war ein Artikel von der Welt, die haben dann auch nochmal eigene Punkte aufgemacht, was sie für richtig halten, aber darauf jetzt heute noch einzugehen, wäre vielleicht doch ein bisschen viel. Bleiben wir mal bei dem Schuderick und Völkes-Papier. Da geht's zuerst um Analyse dessen, was ist. Im zweiten Teil beschreiben die Autoren dann in auch 4 Punkten, wie es für ihre Begriffe besser werden kann. Verlinken können wir den Artikel leider schlecht, da er hinter einer Bezahlschranke ist, aber wenn Sie es dennoch interessiert und Sie suchen im Netz, er trägt die Überschrift Arsenal der Demokratie. Wir können uns, Herr Bühler, auch genau in der Reihenfolge mit den Inhalten beschäftigen, die die Autoren in diesem Artikel vorgesehen haben. Ausgangspunkt ist also, Geld allein ist keine Verteidigung. Und die Aussage der beiden Herren, dass es bei dem aktuellen Tempo noch viele Jahre dauert, bis die deutsche und europäische Verteidigung wirklich fit sind. Wie sehen Sie das, Herr Bühler? Eigentlich müssten Sie ja da zustimmen, wenn ich Sie das recht verstanden habe. Auch als wir beim letzten Mal über die Aussage des Generalinspekteurs gesprochen haben, dass wir 2029 verteidigungsbereit seien, also auf Deutschland bezogen, und ich das in Frage gestellt habe, dann meinten sie, naja, da müssen wir halt mit dem kämpfen, was wir haben. Das übersetze ich mir jetzt und das heißt doch eigentlich, auch Ihnen ist ja sehr klar, dass es alles zu langsam geht, oder?
Naja, das sagte ich ja gerade schon. Auf der anderen Seite bleibe ich auch bei dem Punkt, wenn wir überrascht werden in den nächsten Jahren irgendwann mal, ja, da bleibt uns gar nichts anderes übrig, als uns zu verteidigen mit dem, was wir haben. Also da mache ich auch keine Abstriche. Nochmal zurück zu dem Punkt, Geld allein ist keine Verteidigung. Dieser Gedanke dürfte jetzt niemand so fremd sein, aber ja, man kann diesen Punkt zur Sicherheit nochmal machen. Aber ohne Geld geht es eben auch nicht. Jetzt ist es teilweise da. Zur Erinnerung, das Gesetz für das 100-Milliarden-Paket wirkte sich so ab 2023 aus. Dann aber erst richtig im Jahr 2024. Die Grundgesetzänderung, mit der Verteidigungskosten jetzt teilweise von der Schuldenbremse ausgenommen werden, das wurde erst im Jahr 2025 beschlossen. Und es kann sich jetzt erst auswirken, nachdem der Haushalt 2025, ich glaube im letzten Monat, abschließend beschlossen worden ist vom Parlament. Und so richtig mit dem Haushalt 26, der jetzt gerade in diesen Tagen dem Bundestag passieren wird. Also insofern muss auch ich meine Ungeduld zügeln, denn das Geld steht im Raum, aber es ist längst nicht so, dass dort schon alle Verträge geschlossen werden konnten, die beabsichtigt sind.
Besteht aber nicht die Gefahr, wenn man die Ungeduld zügelt, dass andere das als Signal verstehen, jetzt kann ich wieder langsamer werden?
Ja, die Gefahr besteht natürlich immer. Ob das alles nachhaltig ist mit der Finanzierung der Bundeswehr, das werden wir sehen in den nächsten Jahren. Aber das sind jetzt Spekulationen, Herr Deisinger, auf die ich mich gar nicht einlassen will.
Okay, Schulerick und Ferguson, die schreiben, weil wir nicht schnell genug sind, riskieren wir auch Milliardenausgaben dafür, dass Lieferungen dann verspätet kommen, dass die Produkte bei Auslieferung technisch oft schon obsolet seien. Das müssten Sie aus Ihrer Karriere auch alles kennen. Das müssten Sie ja eigentlich unterschreiben können. Immerhin hatten Sie ja auch diese ganz schnellen Innovationszyklen angesprochen, beispielsweise bei Drohnen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass Ihre Lösung des Problems, Lösung in Anführungszeichen, eigentlich keine ist. Also Sie sagen nämlich, also so ist es halt bei mir angekommen. Gut, dann ja, wenn die Innovationszyklen so schnell sind, dann ist es vielleicht doch besser, dass wir erstmal nicht so viel oder gar nichts produzieren.
Also wenn das so bei Ihnen angekommen ist, dann habe ich sicher was falsch gemacht. Aber erstmal zum Artikel. Also da wüsste ich schon gerne, wo wir Milliardenausgaben riskieren dafür, dass die Lieferungen verspätet kommen und dass die Produkte bei der Auslieferung technisch oft schon obsolet seien. Also so ein Argument hätte dann schon verdient, dass man es mit mehreren Beispielen hinterlegt, zumindest mit einem Beispiel. Das ist allerdings nicht der Fall. Nochmal zu Ihrem Punkt und zu meiner Aussage bei den Drohnen. Das haben Sie jetzt richtig wiedergegeben, aber das ist ja gerade das Gegenteil von dem, was die Autoren wollen. Das kommt erst später im Text, da werden wir gleich drauf kommen. In der Tat sind die Innovationszyklen bei manchen neuen Technologien eben auch bei diesen Drohnen, und da sprechen wir von den Kamikaze-Drohnen oder Einweg-Drohnen oder FPV-Drohnen, auf beiden Seiten, Ukraine und Russen, so kurz, dass es für uns jetzt keinen Sinn machen würde, in die Massenproduktion von solchen Drohnen einzusteigen. Was die Bundeswehr zurzeit plant, ist aus meiner Sicht richtig. Eine große Anzahl von solchen Drohnen zur Ausbildung und für Übungen, also wie eine nicht öffentlich zu diskutierende Zahl X für eine Anfangsbefähigung zu beschaffen. Also falls Sie heute Abend oder morgen früh zur Abwehr eines überraschenden Angriffs, zum Beispiel von den Soldaten in Litauen, von den deutschen Soldaten in Litauen gebraucht würden. Das ist aus meiner Sicht die richtige Strategie, mit der man jetzt in der Beschaffung von solchen Technologien umgehen muss, die so kurze Innovationszyklen haben.
Darf ich es mit einem kleinen Beispiel hinterlegen? Hatte ich vorhin gerade gelesen, also das kennen Sie bestimmt auch, die Fregatten, die Bundeswehr bekommen sollen, die sind ja jetzt schon um Milliarden teurer als gedacht, kommen viel später. Jetzt überlegt man sich, ob die möglicherweise auch auf eine andere Art und Weise produziert werden sollen. Kann es sein, dass bei diesem Prozess sozusagen auch noch so ein, sag mal, entsprechend Schulerick und Ferguson, so eine Art altes Denken dabei ist?
Nein, also da sprechen wir jetzt ja über Fregatten. Eine Fregatte ist ja eine Plattform, die mehrere Waffensysteme hat, die nicht zu vergleichen sind mit einer Drohne. Hier in diesem speziellen Fall geht es um ein Problem, das die Beauftragte Werft hat. Das ist eine niederländische Werft, die Fregatten in Deutschland produziert, bei deutschen Werken. Und hier gibt es Probleme, Softwareprobleme insbesondere. Aber die müssen jetzt ausgeräumt werden. Also von Milliarden Zusatzkosten weiß ich nichts.
Okay. Die Art und Weise, wie produziert wird, die beeinflusst das Ganze ja auch, ne? Eine Schicht an 5 Tagen pro Woche bei den großen Rüstungsproduzenten. Darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen. Da hatten Sie gesagt, Sie kennen Rüstungsproduzenten, da ist das nicht so. In dem Text steht nochmal explizit drin, bei den großen Rüstungsproduzenten. Ich weiß nicht, ob Sie genau wissen, wie das bei denen tatsächlich ist. Also eine Schicht an 5 Tagen pro Woche bei den großen Rüstungsproduzenten, das ist der Vorwurf in dem Artikel. Da kann man natürlich auch nur ein Drittel dessen produzieren, was vielleicht möglich wäre. Es wird auch immer noch vieles handgeklöppelt, vieles entsteht in Handarbeit, in einer Art Manufakturbetrieb. Ich glaube, das mit der Manufakturarbeit hatten Sie auch schon mal erwähnt. Ich glaube, Ihre Richtung damals war aber eher die zu erklären, dass es letztlich an manchen Stellen gar nicht schneller gehen kann, dass Sie dafür Verständnis entwickeln wollten. Habe ich Sie damals recht verstanden?
Also zunächst muss man dazu sagen, dass Waffen nicht von jedem und nicht ohne Genehmigung gebaut werden dürfen. Das muss man vielleicht zur Klarstellung mal vorwegnehmen. In der Regel wird eine Genehmigung nur erteilt, wenn ein Auftrag besteht. Es kann also nicht jeder Waffen bestellen und herstellen. Das muss man dazu sagen. Also das mit der Schichtarbeit, da sage ich schon das, was ich ganz genau kenne. Da sollten tatsächlich die Autoren mal überprüfen. Ich kenne alleine 3 Rüstungsbetriebe, die mindestens 2 Schichten fahren. Ich habe keine aktuelle Kenntnis von anderen, aber ich weiß von Dritten, dass es ähnlich in anderen Rüstungsbetrieben ist. Was den Begriff Manufakturbetrieb angeht, ja, den Begriff habe ich mal plakativ verwendet. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch bei der Produktion von Großwaffensystemen Arbeitsprozesse gibt, die seriell abgearbeitet werden. Also um es plakativ zu sagen, der Panzer und das Flugzeug oder auch der Hubschrauber, der wird in der Montage schon von Station zu Station weiter bewegt. Die Größe und die Komplexität dieser Geräte verbietet aber einen Vergleich mit der Autoindustrie und ihren Fließbändern, auf denen im Übrigen auch viele Handgriffe manuell stattfinden müssen, zusätzlich zu den automatisierten Abläufen. Rüstungsgüter, die wirklich massenhaft hergestellt werden, wie zum Beispiel Munition, die wird natürlich heute auch mit einem hohen Automatisierungsgrad wie am Fließband hergestellt.
Also wir haben in vielen Punkten noch nach wie vor keine industriell skalierte Massenproduktion. So verstehe ich die Kritik der Art und Weise, wie in Deutschland Rüstungsgüter produziert werden. Und die Autoren wünschen sich offenbar, dass es auch an Stellen, wo sie sagen, da ist halt viel Handarbeit notwendig, dass es dort ein bisschen anders vorwärts geht.
Also es gibt sie schon, das sagte er gerade, aber eben nur dort, wo sie auch möglich ist und wo sie auch sinnvoll ist.
Aber laut Schulerig und Ferguson hat man ja auch noch nicht mal begonnen, notwendige Produktionskapazitäten überhaupt zu planen, um dann im Falle des Falles schnell produzieren zu können. Wenn wir dieses Drohnenbeispiel nehmen oder so, kann man nachvollziehen, dass sie sagen, okay, das macht jetzt keinen Sinn, hier massenhaft Drohnen zu produzieren, wenn der Stand, wenn es dann möglicherweise mal so weit kommen sollte, in 2 Jahren ein technischer Stand ein ganz anderer ist. Aber man muss doch dann die Möglichkeit haben, die Betriebe dafür haben, die Produktionslinien dafür haben, dass man dann schnell reagieren kann. Und das sei noch nicht mal in der Planung. Das ist der Vorwurf von Schulerig und Ferguson.
Ja, ich glaube, das ist richtig. Aber so pauschal, wie Sie es gerade begonnen haben, so würde ich das nicht sagen. Also ich hatte ja beim letzten Mal schon die Neugründung von verschiedenen Fabriken im In- und Ausland angesprochen. Das muss man wissen, dass es dort Neugründungen gibt. Andere weiten ihre Produktionskapazitäten an ihren Standorten aus. Auch mittelständische Unternehmen planen für den Fall des Falles. Machen Sie, wenn der Bedarf im Falle des Falles noch höher wird als heute schon? Das ist die Fragestellung. Und da habe ich ganz konkrete Beispiele auch vor Augen, die ich nur jetzt öffentlich da auch nicht nennen will. Richtig ist aber, dass für den Fall einer weiteren Verschärfung der Lage Kapazitäten benötigt werden, zum Beispiel für die Beschaffung von Drohnen, die über das hinausgehen, was heute vorhanden ist. Wenn also mehr als die heute beschafften Drohnen benötigt werden, dann braucht die Industrie Abnahmegarantien für einen solchen Fall oder auch Vorhalteverträge. Und das findet heute teilweise bereits statt.
Okay. Die beiden Autoren, die haben noch ein großes Problem ausgemacht, also zumindest eine Sache, die sie für ein Problem halten, nämlich, dass man immer noch viel zu sehr auf bemannte Systeme setzt. Da bringen sie das bekannte Bild an. 10.000 Euro Drohne zerstört 20 Millionen Euro Panzer, unbemannt gegen bemannt, billig gegen super teuer. Ich füge nochmal an, Massenprodukt gegen manufakturgefertigtes System. Der Vorwurf also, wir setzen immer noch darauf, Goliath zu messen, um am Ende den Davids dann doch den Sieg überlassen zu müssen.
Also, Herr Deisinger, das ist ja das bekannte Bild, das von vielen benutzt wird. Man vergisst dabei, dass auch eine einfache Panzermine oder eine Panzerabwehrrakete einen Panzer schwer beschädigen oder gar zerstören kann. Das ist also überhaupt nichts Neues. Diese Diskussion hatten wir schon vor Jahrzehnten, als die ersten Panzerabwehrraketen entwickelt wurden. Die sind natürlich im Preis auch deutlich, deutlich hinter einem Kampfpanzer. 20 Millionen, bin ich auch nicht ganz sicher, ob das so stimmt. Man darf aus diesem Bild nicht falsche Schlüsse ziehen, nämlich dass ein Panzer oder auch ein anderes Waffensystem, das vergleichbare Größe hat und vergleichbare Wirkung, jetzt überflüssig werden. Man kann dieses Bild eben auch auf andere Waffensysteme übertragen. Und ich denke, dass das auch zusammenhängt mit der Diskussion, die wir jetzt gleich führen werden, wahrscheinlich über das Kriegsbild und auch die Zukunft, wie das aussehen könnte.
Tja, machen wir. Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, den Vorwurf, dass auf dem Gebiet der Verteidigung, dass es da einen eklatanten Mangel an ökonomischem Denken gäbe. Weiter hinten gibt es dann die Kritik, dass man sich auf den falschen Krieg vorbereiten würde. So in etwa in diese Richtung, glaube ich, hatten Sie jetzt gedacht. Also, dass man immer nach hinten, nicht nach vorne schaut. Und die Autoren, die machen unter anderem die Militärs selbst verantwortlich dafür. Ich zitiere ganz kurz, also wörtliches Zitat, die Vorbereitung auf den letzten Krieg ist eine berufstypische Fehlentwicklung militärischer Eliten. Zitat Ende. Militärische Elite, Herr Bühler, das waren oder sind auch Sie?
Also so einen Begriff verwenden wir für militärische Führungskräfte nicht. Also wir sind uns sehr bewusst, wir Generale sind uns sehr bewusst, dass militärischer Erfolg nur im Team erreicht werden kann. Aber jetzt zu Ihrem Zitat. Also dieser Satz gehört für mich in die zu Beginn erwähnte Polemik. Das kommentiere ich jetzt auch nicht weiter. Wenn man den Ukraine-Krieg anschaut, dann wollen wir einen solchen Krieg nicht kämpfen, den die Ukrainer so kämpfen müssen, weil sie andere Mittel nicht haben, den auch die Russen so kämpfen, weil ihnen ebenfalls die notwendigen anderen Mittel fehlen. Mit Mitteln meine ich dabei nicht nur Waffen, sondern eben das gesamte militärische System, auch die Führung, die Ausbildung etc. Es verbietet sich also eine Übertragung der Beobachtungen in diesem Krieg auf eigene oder auch auf künftige eigene Fähigkeiten. Wir sehen doch, dass der Drohnenkrieg in einem Abnutzungskrieg mündet. Eine solche Verteidigungsstrategie wollen wir sicher nicht haben. In diesem Zusammenhang muss man auch die Bezeichnung Drohnenwall mal hinterfragen, die einige bei uns im Westen als Rezept benutzen. Drohnen sind spätestens in diesem Krieg ein wichtiger Bestandteil der Kriegführung geworden. Das stimmt. War vorher schon zu erkennen, wenn man es erkennen wollte, an dem Krieg Armenien-Aserbaidschan beispielsweise, vor Jahren schon. Drohnen sind ein wichtiger Bestandteil der Kriegführung, ersetzt aber keine Militärstrategie oder operative Konzepte, sondern fügt den militärischen Mitteln, die wir bereits heute haben, ein weiteres Mittel dazu, mit denen die Ziele einer Militärstrategie oder eines operativen Konzepts erreicht werden können. Fraglos entsteht dadurch eine Bedrohung für die bisherigen Mittel und auch für die Soldaten, die sie einsetzen. Aber die Schlussfolgerung darf nicht sein, dass man die bisherigen Mittel abschafft, Hubschrauber, Panzer etc., sondern sie so weiterentwickelt, dass sie dieser neuen Bedrohung widerstehen können.
Man kann sich ja einige Schlussfolgerungen ziehen oder Zusammenfassungen machen aus dem ersten Teil. Ich will mal eine Conclusio für mich am Ende dieses ersten Teils noch nehmen, und zwar: Deutschland muss auch wirtschaftlich kriegstüchtig werden, was impliziert, dass die beiden Autoren es so sehen, dass man das momentan nicht ist. Ich finde jetzt aber auch, Herr Bühler, nicht so viel, womit man den Autoren da widersprechen könnte.
Also ich habe ja in einigen Teilen der Analyse widersprochen gerade eben. Da bin ich mit einigen Teilen nicht einverstanden. Und wenn die Analyse nicht stimmt, dann wird es auch mit den Schlussfolgerungen schwierig. Allerdings dem Punkt, den Sie als Konklusion jetzt bezeichnet haben, Deutschland muss auch wirtschaftlich kriegstüchtig werden, den gehe ich natürlich mit, gar keine Frage.
Okay, dann kommen wir mal zu den Empfehlungen, zu den Vorschlägen, die Schulerick und Ferguson anführen, um die gerade besprochenen Probleme meistern zu können. Da kann man sicher auch nicht alles jetzt zitieren und alles diskutieren. Ich nehme immer mal wieder ein bisschen was raus. In Punkt 1 steht unter anderem: von Manufaktur zu industrieller Produktion übergehen. Also spricht da was dagegen? Ich meine, man kann doch sicher auch Panzer, wenn es denn einer sein soll, schneller bauen als bisher.
Ja, da spricht gar nichts dagegen. Also wenn es schneller geht, dann kann ich ja auch nichts dagegen haben, denn ich möchte ja auch, dass sich das alles beschleunigt. Natürlich nur dort, wo es sinnvoll und möglich ist. Und da darf man gerade bei Großsystemen wie Panzer, Flugzeugen, Hubschraubern oder gar Schiffen keine Beispiele aus der Automobilindustrie heranziehen.
Dann steht weiter in Punkt 1, dass es neue Kapazitäten bräuchte, neue skalierbare Produktionslinien und dass es dafür eine politische Steuerung benötigen würde. Das ist ja dann schon ein deutlicher Schritt weg von der aktuellen Praxis, auch weg von der Marktwirtschaft auf dem Gebiet der Rüstung, oder?
Ja, das scheint so zu sein. Das ist aber dieser Schritt von der Marktwirtschaft zu einer Planwirtschaft, das ist auch nicht notwendig. Ich denke, der Staat muss unterstützend eingreifen mit Rahmenverträgen, gleichzeitig Abnahmegarantien. Rahmenverträge alleine nutzen da nichts. Auch mit Vorhalteverträgen, indem bestimmte Forderungen gestellt werden an die Industrie, Kapazitäten vorzuhalten, die heute nicht genutzt werden, aber morgen vielleicht gebraucht werden und dann ganz schnell.
Ich weiß gar nicht, ob man das Gegenpaar so aufmachen sollte. Marktwirtschaft und dann Planwirtschaft. Igitt, das wollen wir nicht wieder haben. Das meinen die beiden möglicherweise nicht.
Ja, das haben Sie aber gerade eingebracht in unsere Diskussion.
Ich habe das Wort Planwirtschaft habe ich nicht erwähnt, Herr Bühler.
Ja, ich habe das Gegenteil von Marktwirtschaft genannt. Und ja. Sie aber meinten, Sie hatten das schon so ausgedrückt, das ist ein deutlicher Schritt weg von der Marktwirtschaft. Und
wie sie momentan stattfindet. Also das wird ja in Punkt 2 noch ein bisschen weiter beschrieben. Also das natürlich, kann man da auch nachvollziehen, ein privates Unternehmen kein Geld in den Aufbau von Produktionsstätten steckt, wenn die im ja eigentlich zu wünschenden Fall lange Zeit gar nicht produzieren, weil man halt die Linie nur hat, um im Falle des Falles schnell nachproduzieren zu können. Sprich, hier muss der Staat aktiv werden. Wie genau, sagt man nicht, da gibt es sicher andere kluge Köpfe, die sich dabei so überlegen können. Oder noch grundsätzlicher gesagt, jetzt Zitat aus dem Artikel, Deutschland muss beginnen, die industrielle Basis für den Konfliktfall zu bedenken. Da möchte man doch eigentlich auch nur zustimmen und sagen, klar, finde ich logisch.
Ja, natürlich, die industrielle Basis muss immer mitgedacht werden. Das ist logisch und das ist auch klar, genauso wie Sie es formulieren. Da gibt es im Übrigen auch Überschneidungen zu Ihrem Punkt Nummer 1, den Sie gerade gebracht haben.
Dann ist ein wichtiger Punkt in diesem Abschnitt noch Lieferketten, die man im Auge haben muss und dafür sorgen muss, dass die nicht anfällig werden. Also Stichwort Abhängigkeit von China und wie auch immer halt. Ne? Das ist natürlich im zivilen Leben so und ist natürlich gerade auch für die militärische Produktion ein Ding, was äußerst wichtig ist.
Absolut, das ist ein wichtiger Punkt und das beginnt schon am Beginn aller Lieferketten, nämlich dem Zugang zu wichtigen Rohstoffen, der ja heute auch in vielerlei Hinsicht in Frage gestellt ist.
Ja. Im dritten Punkt wird dann die Technologiefähigkeit angesprochen. Man muss Voraussetzungen schaffen, dass man mit der eigenen Ausrüstung technologisch immer in der Lage sein muss, mit einem potenziellen Gegner mitzuhalten. Und man schlägt da so eine Art Hightech-Pflicht bei den Verteidigungsausgaben vor. Das würde doch auch Sinn machen. Oder?
Also die Technologiefähigkeit, mit der Sie begonnen haben, das ist ja alles grundsätzlich richtig. Wobei die Herleitung und die Überbetonung der Technologie in einer Verteidigungsstrategie zu diskutieren wäre. Technologie ist ein wichtiger Bestandteil jeder Verteidigungsstrategie, aber eben ein Mittel zum Erreichen der Ziele. Also insofern wäre dieser Begriff technologiegetriebene Verteidigungsstrategie, die die Autoren verwenden, zu hinterfragen. Auch die sehr detaillierten Vorgaben zur Verwendung von Finanzmitteln muss diskutiert werden, glaube ich. Es wird beklagt, dass seit 2022 mehr als 90% der Finanzmittel in teure, bemannte Altsysteme wie Schiffe, Flugzeuge und Panzer gesteckt wurde. Im Wesentlichen in die Waffen des letzten Krieges, nicht in die des nächsten, sagen die Autoren. Also ich kann jetzt nicht bestätigen, dass diese Zahl 90% stimmt, aber nehmen wir mal an, sie stimmt. Angesichts der vorher kritisierten Analyse habe ich Zweifel, dass sie stimmt, aber lassen wir dahingestellt. Vor allem glaube ich das, weil die sogenannten Altsysteme Plattformen sind, die mit einer Vielzahl von neuen Technologien ausgerüstet werden und ausgerüstet sind. Was ich als sicher annehme, ist, dass auch in künftigen Kriegen Schiffe, Panzer und Flugzeuge verwendet werden.
Dann haben wir noch den vierten Punkt. Ich weiß nicht, ob wir den genauso kurz abhandeln können wie die anderen drei zuvor, weil ich bin mir nicht so sicher, wie schwer der Ihnen, Herr Bühler, im Magen liegen könnte. Da geht es um die Abhängigkeit von den USA. Man müsse sich in militärischen Dingen unabhängig von den USA machen. Also nicht weniger abhängig, sondern unabhängig machen. Die Autoren nennen es, Zitat, die gefährlichste intellektuelle Lücke in den deutschen Aufrüstungsbemühungen, Zitat Ende, dass man unwillig sei, zu erkennen, dass die Abhängigkeit von den USA auf Dauer viel teurer würde, als wenn man eigene Kapazitäten aufbaut. Und um das Reizwort noch einzuführen, Schulerik und Ferguson, die wollen ja nicht raus aus der NATO. Das sagen sie ja gar nicht. Sie wollen in Rüstungsfragen nur nicht mehr abhängig sein von den USA. Was meinen Sie?
Also die gefährlichste intellektuelle Lücke in diesem Papier ist die Tatsache, dass unsere Abhängigkeit in der nuklearen Abschreckung in keiner Weise adressiert ist. In konventionellen Rüstungsfragen ist die Abhängigkeit nur in bestimmten Bereichen vorhanden, also im Flugzeugbau, militärischen Flugzeugbau, teilweise im Raketenbereich, Flugabwehrraketen einer bestimmten Größenordnung. Große Abhängigkeiten gibt es auch im Cyberbereich und bei der Digitalisierung, bei der Anwendung künstlicher Intelligenz, bei Weltraumfähigkeiten. Also hier können Abhängigkeiten verringert werden. Die Prognose der Autoren, dass der Aufbau eigener Fähigkeiten in Europa letztlich kostengünstiger wäre als die fortgesetzte Abhängigkeit von den USA, das weiß ich nicht, ob das so ist. Ich glaube, da schwingt ein bisschen das Prinzip Hoffnung mit.
Tja, Hoffnung, Herr Bühler, ist ein gutes Stichwort. Da gibt es in dem Artikel auch noch Kritik, und zwar an der Strategie der Bundeswehr, wie das Schulerik und Ferguson formulieren. Kritik nämlich, dass dort nämlich die Hoffnung dominieren würde, dass der nächste US-Präsident wieder ein verlässlicher Verbündeter sein wird. Ja, aber hoffen ist ja nicht wirklich eine Strategie, Herr Bühler, ne?
Nein, ist es nicht. Da haben Sie durchaus recht. Aber es ist ja nicht nur Hoffnung, sondern das ist ja diese Einstellung, die jetzt der Bundeswehr da unterstellt wird, und die ist ja auch richtig, die Unterstellung meine ich, sie ist geprägt durch die tagtägliche Zusammenarbeit mit den Militärs in Amerika. Das ist die Kenntnis und auch das Verständnis, dass Europa von entscheidendem amerikanischen Interesse ist, aus verschiedenen Gründen. Wir haben das ja schon mal hier im Podcast besprochen. Und das ist auch letztlich die Erfahrung der letzten Monate, dass auch die politische Spitze in den USA dies in Bezug auf die NATO so sieht. Und deshalb bleibe ich dabei. Es ist erstens wichtig, den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken, wie wir es seit Jahren versprochen haben. Es geht also aus meiner Sicht nicht um den Aufbau eigenständiger europäischer Kapazitäten, sondern darum, dass diese Fähigkeiten den europäischen Pfeiler der NATO stärken. Und wenn das endlich passiert, dann sehe ich auch den zweiten Pfeiler der Strategie nicht gefährdet, das transatlantische Verhältnis, ohne dass unsere Sicherheit und unser Wohlstand aus meiner Sicht enorm gefährdet wäre.
Okay, und dann will ich die Sache beenden, und zwar indem ich einfach mal noch den letzten Satz aus dem Artikel zitiere. Der lautet, im Interesse der freien Welt ist es Zeit für radikalen Pragmatismus. Ist also etwas, das wir laut Schulerik und Ferguson nicht wirklich haben. Kann ich persönlich auch nachvollziehen. Also den Gedankengang, dass wir das nicht haben, kann ich nachvollziehen. Wie verstehen Sie denn den Satz und was halten Sie davon?
Also radikaler Pragmatismus, was immer das auch ist, das mag ja in manchen Bereichen dieses weiten Feldes, das das Papier hier diskutiert, durchaus notwendig sein. Ich sage es durchaus auch, weil ich auch selbst ungeduldig bin, ich wiederhole das, und mir einen schnelleren Fähigkeitsaufwuchs wünsche. Nicht nur mit Blick auf die Technologie, das ist das Thema der beiden Autoren, sondern auch mit Blick auf Personal, Strukturen, Ausbildung, militärstrategische, operative Konzepte und deren Weiterentwicklung. Also insgesamt ist aber ein schnelles, aber gleichzeitig auch besonnenes Vorgehen mein Weg, insbesondere mit Blick auf das transatlantische Verhältnis, aber auch mit dem Blick auf künftige Kriegsbilder und die dafür notwendigen Fähigkeiten.
Dann lassen wir es dabei mal bewenden und kommen zur Abteilung Hörerfragen. Damit wollen wir den Rest der guten Stunde füllen. Wir fangen an mit der Frage, wie man im 21. Jahrhundert eigentlich Krieg führt. Das war ja auch schon ein Punkt bei Schuler, Rick und Ferguson. Frage kann man ja auch stellen angesichts der Tatsache, dass Drohnen zunehmendes Kriegsgeschehen beeinflussen, dass diese kleinen unbemannten Flugobjekte zahlreiche russische Langstreckenbomber zerstört, beschädigt haben, wie im Sommer des Jahres und weil die Drohnen immer wieder auch für die Zivilbevölkerung eine Gefahr darstellen. Die Piloten aber sitzen irgendwo in einer sicheren Unterkunft, steuern per Fernsteuerung und VR-Brille die Drohnen, also Krieg eher wie ein Computerspiel. Kann man ja fragen, und das fragt sich auch unser Hörer Dirk Deutsch, der hat einen Artikel dazu gelesen, ich zitiere mal kurz seine E-Mail, die er uns geschickt hat, also Zitat, mit Erstaunen habe ich einen Artikel im Tagesspiegel gelesen, in dem über ein Punktesystem in der ukrainischen Armee berichtet wird, bei dem Drohnenpiloten ähnlich einem E-Sportler Punkte für getötete Feinde oder zerstörte Fahrzeuge erhalten. Grundsätzlich unterstütze ich die Ukraine in ihrem Abwehrkampf, frage mich jedoch, ob hier nicht entgegen allen ethischen Gesichtspunkten gehandelt wird. Zitat Ende. Also sind da ethische Fragen und vielleicht auch Völkerrechtsfragen berührt, Herr Bühler? Ist Belohnung in einem Krieg legitim?
Also bevor ich zu der Frage komme, würde ich ganz gerne nochmal zu Ihren Bemerkungen Stellung nehmen. Das hört sich so wie ein Klischee auch ein bisschen an, in einer sicheren Unterkunft zu sitzen. Aber Sie erinnern sich sicher an die Bilder, die sitzen genauso irgendwo in einem Graben, in einer Befestigung über Tage und Wochen hinweg. Sie sind besonderen Bedrohungen durch Gleitbomben ausgesetzt. Sie sind der Bedrohung durch gegnerische Drohnen ausgesetzt. Also es ist nicht nur so, dass es hier ein Computerspiel ist. Und das wird sicher auch von diesen Soldaten nicht so wahrgenommen. Aber zum eigentlichen Kern der Frage, wissen Sie, das ist so wie bei Panzer- oder auch Artilleriesoldaten. Die pflegten das früher immer so zu machen und das machen sie heute noch da in diesem Krieg, dass sie die Anzahl an getroffenen Zielen auf ihre Waffen malen, also mit Strichen, wie viel Panzer haben sie ausgeschaltet, ja. Wie viel Artillerie und so weiter. Aber ernsthaft, man muss mal ganz offen sagen, es geht in diesem Krieg darum, den anderen auszuschalten, bevor dieser einen selbst töten kann. Die Abwehr eines Angriffs ist eben dann erfolgreich, wenn alle Angreifer neutralisiert sind, wie man immer so schön klinisch sagt, klinisch rein meine ich. Das bedeutet, entweder sind sie tot, verwundet, gefangen oder geflohen. Die Verteidiger werden nicht durch nichts tun, selbst erschossen werden wollen. Und das ist die grausame Realität dieses Krieges. Und wenn Sie Ihre Aufträge erfolgreich erledigt haben und den Angriff abgewehrt haben, dann werden Sie ausgezeichnet und Ihre Leistung wird dadurch anerkannt. Ich glaube, da ist nichts dagegen einzuwenden. Das darf man nicht vermischen mit Kriegsverbrechen, in denen völkerrechtliche Aspekte dann sicher eine Rolle spielen.
Die nächsten beiden Fragen geht es auch um Waffen, die will ich vielleicht mal zusammenziehen. Eine ist von Jens Hildebrand, zitiere ich ganz kurz. Ich habe gehört, dass die Russen mit modernisierten Gleitbomben weiter und intensiver die Ukraine bombardieren, ohne in die ukrainische Flugabwehr zu geraten. Ist die Ukraine nicht in der Lage, Gleiches zu bauen? Ist den Russen mit gleicher Münze heimzuzahlen? Das würde doch sicherlich die Front für die Ukraine entlasten. Zitat Ende. Also, dass die Ukrainer selbst Gleitbomben nutzen, das ist nicht allzu oft im Fokus, aber das tun sie. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang sie das tun können. Und ich will mal noch die Frage von Manuel González Madrid anfügen. Dem geht es halt um die Modernisierung der russischen Gleitbomben, indem er da diese Flügel dran baut und dann die Dinger, die eigentlichen Freifallbomben als Gleitbomben nutzt. Und der möchte wissen, ob man das nicht in der Europäischen Union möglicherweise auch machen kann. Also massenhaft solche Freifallbomben produzieren, Flügelchen dran bauen, der Ukraine geben und dann haben die auch Gleitbomben, die den Russen das Fürchten lehren können.
Also ich glaube, wir müssen bei dieser Gelegenheit, weil wir es lange nicht getan haben, Gleitbomben nochmal erklären. Diese Bomben werden durch Kampfflugzeuge ausgeklinkt, die mit hoher Geschwindigkeit fliegen. Und die Bomben gleiten dann, weil sie kleine Tragflügel und teilweise Steuerungselemente haben, auf einer bogenförmigen Bahn ins Ziel. Sie erreichen dabei Kampfentfernungen von zum Teil weit über 100 Kilometer. Die Ukrainer haben auch Gleitbomben, sogar moderne, aus dem Westen gelieferte, nicht ganz so leistungsfähige, auch aus eigener Produktion. Diese sind teuer und deshalb nicht in großen Stückzahlen verfügbar, vor allen Dingen die aus dem Westen kommen. Deshalb hört man auch nicht so häufig davon. Ganz anders bei den Russen. Sie haben noch massenhaft diese alten Freifallbomben aus den Sowjetzeiten in ihren Arsenalen. Und an diese montieren sie einfach Tragflügel und Steuerungselemente an und vereinzelt auch Düsentriebwerke. Die schwersten dieser Bomben sind 3 Tonnen schwer und tragen mehr als eine Tonne Sprengkraft. Die Ukraine haben kleine Stückzahlen, weniger Sprengstoff, aber präzisere Waffen. Die Russen haben große Massen, aber bei geringer Präzision. Und die geringe Präzision kompensieren sie dann durch höhere Sprengkraft. Dass die Ukrainer den gleichen Weg gehen könnten wie die Russen, halte ich für unwahrscheinlich. Dazu haben sie diese alten Bomben aus Sowjetzeiten nicht mehr. Die westlichen Staaten haben sicher keine Bestände von Freifallbomben mehr. Und dass jetzt nochmal nachproduziert wird, wie die Frage von unserem zweiten Hörer es vorschlägt, im Grunde genommen, das halte ich für unwahrscheinlich, dass die Ukraine diesen Weg geht. Sie werden sicher den Weg eher so wählen, dass sie ihre eigenen Bomben nun weiterentwickeln, um dann auf eigenen Füßen zu stehen. Aber sicher ist der Punkt, den unser Hörer da macht, schon ein Punkt, den man immer im Kopf haben muss. Also er meint damit ja Masse statt Klasse. Ne? Also Masse meint er eben Bomben, die schnell verfügbar sind, dann aber nicht so präzise sind. Und das ist dann eben die Klasse.
Einige Fragen erreichen uns auch immer wieder zum öffentlich stark diskutierten Thema Wehrpflicht. Da geht es um die Truppenstärke, um das Recht zu verweigern oder aber, wie in der Mail von Simon Schmidt, um, ich will mal sagen, alternative Ansätze. Ich lese kurz vor, Zitat, es wird immer von Personalmangel in der Bundeswehr gesprochen. Was würde dagegen sprechen, eine Fremdenlegion nach französischem Vorbild zu erstellen? Jeder, der dort dient, würde nach einer gewissen Dienstzeit die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Ich habe bisher in Deutschland überhaupt noch nichts davon gehört. Gibt es da irgendwelche rechtlichen Hürden? Zitat Ende. Also, wäre es rechtlich möglich, was denken Sie, was würde die Bundeswehr sagen? Würde dies vielleicht sogar begrüßen?
Also es sieht so aus, als ob sowas helfen könnte. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich so ist. Im Weißbuch von 2016 war erstmals die Rede davon, dass man erlauben sollte, dass EU-Bürger bei der Bundeswehr dienen können, bis es dann Einsprüche gab von den betroffenen Staaten, die dann sagten, also ihr nehmt uns den eigenen Nachwuchs weg, nur weil ihr besser bezahlen könnt. Also und dann war auch diese Idee tot und ist bisher auch nie wieder belebt worden. Bei anderen Ausländern als EU-Bürgern bin ich auch skeptisch, also Stichwort Fremdenlegion. Innere und äußere Sicherheit sind Kernaufgaben eines Staates und deshalb sieht unser Rechtssystem ja auch vor, dass nur deutsche Staatsbürger Soldaten oder Polizisten werden können. Wir haben genug deutsche Staatsbürger in unserem Land, um 260.000 Soldaten aktiv halten zu können, wenn dieser Wehrdienst attraktiv genug ist. Also müsste man zumindest meinen. Soldaten haben und Polizisten auch haben besondere Pflichten in unserem Land bis hin zu eingeschränkten Grundrechten. Dafür hat der Staat auch wieder besondere Fürsorgepflichten. Es ist also ein besonderes Verhältnis zwischen Staat und dem Personal, das in der inneren und äußeren Sicherheit eingesetzt ist. Vergünstigungen deutscher Pass gegen Dienst in der Bundeswehr, davon halte ich nichts. Und ich glaube auch nicht, dass es eine enorme Verstärkung der Kampfkraft der Bundeswehr wäre, wenn man sowas andenken würde oder realisieren würde.
Und immer wieder geht's, das hatte ich auch schon mal angerissen, um die Truppenstärke, die erreicht werden muss, um NATO-Zielen zu entsprechen, also eine gewisse Anzahl von Soldatinnen und Soldaten, die in der Truppe und in der Reserve bereit sind und ausgerüstet sein müssen. Und dazu fragt Matthias Isele. Zitat, bei der Diskussion der Wehrpflicht ist nach meiner Wahrnehmung immer nur die Truppenstärke, das heißt Anzahl der Soldaten im Fokus. Um die NATO-Ziele zu erfüllen, ist das auch verständlich. Ich frage mich aber, bringt es der Truppe auch die nötigen Fähigkeiten, wenn man die Anzahl der Wehrpflichtigen erhöht? Kann eine zunehmend technisierte Truppe mit Soldaten, die für zum Beispiel 6 Monate Wehrdienst leisten, überhaupt sinnvoll etwas anfangen? Oder wird hier einfach nur versucht, die NATO-Vorgaben zu erfüllen, aber der effektive Nutzen, in Klammern Verteidigungsfähigkeit, ist eher gering. Zitat Ende.
Ja, gute Frage. Bei den NATO-Zielen sprechen wir von 260.000 aktiven Soldaten. Wir sprechen aber auch von einsatzbereiten Soldaten, also nicht von Soldaten, die nur eine Basisausbildung haben von 6 Monaten. Da kann man tatsächlich nicht von ihnen erwarten, dass sie den Erfordernissen eines modernen Verteidigungsgefechts dann tatsächlich entsprechen können. Und deshalb ist auch die Zielrichtung des neuen Wehrdienstes auch eine andere. Man erhofft sich erstens aus diesem Ansatz, einen Kreis länger dienender Soldaten zu gewinnen. Da gibt es durchaus eine Chance, weil unsere Erfahrung ist, dass wenn junge Menschen mal in das System Bundeswehr hineingekommen sind, dass sie dann auch in Teilen jedenfalls gerne länger bleiben, weil ihnen die Aufgabe Spaß macht, weil ihnen die Kameradschaft Spaß macht, mit anderen zusammen eine Aufgabe zu erfüllen und so weiter. Das ist durchaus eine Möglichkeit, die erfolgversprechend ist. Und zweitens, die Kurzdiener, wenn sie denn nur kurz dienen, die werden dann nach ihrem Ausscheiden aus der Bundeswehr, aus dem aktiven Dienst, zu Reservisten und müssen sich in Reserveübungen weiter qualifizieren und können darüber hinaus mit den aktiven Soldaten gleichziehen. Sie können aber auch im Heimatschutz beispielsweise, also mit vergleichbar einfacheren Aufgaben betraut werden. So muss ich das vielleicht ausdrücken.
Okay, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Fragen wie immer an unsere Mailadresse general@mdraktuell.de oder auf unserem AB hinterlassen, die Nummer 0800 637 3737. Dort können Sie auch jeweils Anmerkungen, Hinweise, Lob oder auch Kritik hinterlassen. Herr Bühler, wir hören uns dann in genau einer Woche wieder und zwar am 21. November. Ihnen eine gute Zeit bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.